Ein aufregendes Technikjahr geht zu Ende. Facebook hat sich in Meta umbenannt, aber dahinter steckt eine ganze Menge Technologie. In der Cybersicherheit werden die Gefahren immer sichtbarer, denen eine vernetzte Welt ausgeliefert ist. Was können Unternehmen dagegen tun? Gibt es überhaupt genug Halbleiter, um weiter ausreichend in die Digitalisierung der Wirtschaft zu investieren? Oder wirft uns das alles auch noch wieder um entscheidende Monate zurück? Woher kommen solche Halbleiter in Zukunft überhaupt? Wer fliegt künftig ins All? Mit wem? Warum? Jeff Bezos hat es gemacht. Richard Branson hat es gemacht. William Shatner war dabei. Es gab viele Themen in diesem Digitech-Jahr 2021 und es wird viele spannende weitere 2022 geben. Darüber wollen wir heute reden.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur letzten Ausgabe des FAZ Digitech Podcasts im Jahr 2021. Diesmal haben wir uns eine kleine Sonderausgabe überlegt. Sie haben es schon in der Anmoderation gemerkt, es ist ein Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr, natürlich auch der Blick nach vorn, genauso wie sich das zwischen diesen Feiertagen Weihnachten und Neujahr gehört. Und dafür haben wir uns nochmal in unserem Stammteam zusammengesetzt. Hallo Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Hallo.
Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und lieber Alex, ich habe die Themen ja schon eben gerade, wenn man so will, aufgelistet, die uns heute umtreiben. Ein paar mehr werden wahrscheinlich noch dazukommen. Nutzen wir die Zeit weise und fangen einfach mal mit dem erstgenannten Thema an. Aus Facebook ist Meta geworden. Es soll den Aufbruch ins Metaversum symbolisieren. Und wenn ich unsere Unterhaltung dazu richtig in Erinnerung habe, warst du von diesem Schritt ganz angetan, richtig?
Finde ich technologisch auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und es ist das offensichtlichste Signal oder Symbol dafür, dass zumindest viele Menschen glauben, die auch in der Tech-Branche arbeiten, dass das Internet oder das Web möglicherweise auf die nächste Stufe sich bewegt. Und zwar auf die nächste Stufe in der Hinsicht, dass das, wenn man mal zurückblickt, als es anfing von einem Netzwerk, wo man andere Homepages erreichen konnte und eben gesehen hat, was da andere machen, zu einem Web, einem, wie du es immer nennst, Mitmach-Internet, als dann Blogs aufgetaucht sind und sowas alles und man jeder sozusagen auch nicht nur Konsument von Informationen dort sein konnte, sondern auch Produzent von Informationen, von Angeboten, zumindest viel stärker als davor und dann zu einer Stufe jetzt möglicherweise, Metaversum, also einer virtuellen Umgebung, die noch viel filigraner, ausgefeilter ist und noch viel mehr Sinne erfasst, als das Web heute erfasst. Denn wenn wir ehrlich sind, man kann da zwar ziemlich viel natürlich machen, streamen, Computerspiele spielen und eben natürlich weiter
Texte schreiben,
Texte lesen und. Aber wir benutzen eine Tastatur oder wir benutzen eine Tastatur auf unserem Smartphone mit unseren Fingern. Wir schauen auf Bildschirme, kleine oder größere, so zweidimensionale, auf denen wir da sitzen. Und das ist die Art, wie wir interagieren oder haben Kopfhörer auf oder auch nicht oder hören jedenfalls eben da Audio raus. Aber die Frage ist, geht es eben anders? Geht es so, dass ich plötzlich da Geräte aufhaben kann und glaube, dass ich wirklich durch eine virtuelle Umgebung laufen kann, während gleichzeitig jemand anderes, der ein paar tausend Kilometer von mir weg sitzt, sich in demselben virtuellen Raum befindet und wir das Gefühl haben, wir sitzen eigentlich wirklich gegenüber und nicht nur an verschiedenen Enden einer Telefonleitung und sehen uns nicht. So, und das ist, das hat natürlich Facebook Meta nicht erfunden, aber dieser Schritt, diese Umbenennung ist für mich so das markanteste Zeichen dafür, dass es jetzt offensichtlich ernst wird.
Man könnte natürlich auch sagen, es ist einfach nur ein Schritt, und darüber haben wir ja auch kurz geredet, den schlechten Namen, den sich Facebook inzwischen gemacht hat, abzuschütteln. Ich habe in den vergangenen Wochen ein Buch zu Ende gehört, das die Kollegen der New York Times über Facebook recherchiert haben, und was man dort halt über den Massenmord an den Rohingya erfährt und die Rolle, die Facebook darin gespielt hat, oder bei der Wahl von Donald Trump beim Transportieren falscher Nachrichten, auch antisemitischer Nachrichten, was dort alles in den vergangenen Jahren passiert ist, welcher Schindluder damit getrieben worden ist, wie gefälschte Deepfake, gefälschte Videos von Auftritten von Nancy Pelosi, der berühmten Demokratin, eben über Tage nicht gelöscht worden sind, dann kann man natürlich schon den Verdacht haben, naja gut, also den Namen haben sie jetzt weitgehend verhunzt, jetzt geht's halt mit Meta weiter. So ein ganz klein bisschen Wahrheit ist da aber schon auch dran, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also bin ich sehr davon überzeugt, dass das auch auf jeden Fall keine ganz kleine Rolle spielt. Was ein bisschen dagegen spricht, ist, das fand ich ebenfalls relativ glaubhaft. Wir haben ja Andrew Bothworth interviewt, den Mann, der nächstes Jahr dann irgendwann CTO von Meta werden wird und auch diese Vision von Mark Zuckerberg auch in der Praxis umsetzen soll, der heute schon die Virtual Reality Abteilung, wie ich es mal so nennen will, in Facebook leitet und entwickelt. Der hat natürlich gesagt, naja, das ist, also wenn wir den Namen ändern, um das loszuwerden, dann vielleicht nicht dann, wenn gerade Whistleblower die Runde machen und wir ganz negativ in den Schlagzeilen ohnehin stehen, sodass jeder, also so, dass es erstmal jetzt sowieso gar nicht so viel hilft, weil viele über diese Facebook-Innenaktivitäten reden und diese Whistleblowerin und weil es eben sehr, sehr stark natürlich so wirken würde, genau wie du sagst, dass jeder denkt, naja, die ändern jetzt den Namen nur, weil sie den anderen loswerden wollen. Da finde ich, es war zumindest auch sehr, sehr plausibel. Es gibt bestimmt, wenn man das mit tollem Marketing oder machen möchte, gibt es wahrscheinlich bessere Zeitpunkte, als genau den zu wählen, den sie jetzt da gewählt haben für die Umbenennung. Und aus den Gründen, die ich auch schon genannt habe, ist es natürlich auch technisch in einer gewissen Weise plausibel, dass man dann so einen Schritt offensichtlich ja jetzt geht, weil man glaubt, es wird ja nicht nächstes Jahr Realität werden, auch nicht übernächstes Jahr, aber wenn man glaubt, da ist dann mehr dran, dass man dann wirklich auch so ein ganzes Unternehmen, dass man umorientieren möchte, auch als Unternehmensführung, dass man dann so einen Schritt irgendwann mal dann eben verkündet und dann die Leute intern darauf einordnet, extern darauf einordnet und dann dieses Projekt angeht mit dem Ziel, dass da eben in 5 bis 10 Jahren dann sich aus Sicht von Facebook Substanzielles materialisiert haben wird.
Also in der Marktkapitalisierung ist Alphabet Google auf jeden Fall Meta Facebook inzwischen weit, weit, weit voraus, und so kompetitiv, wie die da sind, würde ich sagen, stört es Mark Zuckerberg auch ein wenig. Viel davon hat er sich selbst zuzuschreiben. Wir dürfen gespannt sein, ob diese Meta-Vision sich dann halt entsprechend auszahlt, auf seinen Umsatz einzahlt. Wir werden sehen.
Ja, ja, und wie gesagt, das ist natürlich was jetzt auch ich habe ja gesagt, das ist so das markanteste Symbol dafür. Ist natürlich nicht das einzige Unternehmen, was das Ganze macht. Also auch in Südkorea hat man das Thema sehr, sehr groß erkannt. Microsoft hat das erkannt und mit einem quasi Industrieanwendungseinschlag auch mal breiter ausgerollt in diesem Jahr. Und Nvidia ebenfalls, also der Grafikkartenhersteller, und immer mehr Grafikkarten- und KI-Unternehmung, da heißt es dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, Omniversum. Aber es ist sozusagen, also viele Unternehmen mittlerweile arbeiten daran, dass sie eben spektakulärere virtuelle Umgebungen anbieten möchten, weil sie eben glauben, dass jetzt, da kommen ja mal zwei Sachen dazu. Einmal, dass du überhaupt technisch in der Lage bist, das zu haben, und dann, dass du Menschen hast, die es auch wirklich wollen, denn du brauchst natürlich, wenn du es in der Realität, in der echten, schön hast, dann brauchst du schon erstmal Gründe, warum du dann halt da rausgehen sollst. Aber also, oder anders formuliert, jedes Produkt kann auch einfach ein ganz gutes Produkt sein, aber zum komplett falschen Zeitpunkt kommen. Und offenbar glaubt aber die Branche eben, und das ist dann nicht nur Meta, sondern das sind auch viele andere, glauben, dass der richtige Zeitpunkt für solche Produkte also auch offenbar jetzt langsam gekommen ist.
Cybersicherheit, wir machen jetzt einen harten Wechsel im Thema. Ich habe das ja, wie gesagt, auch schon ein bisschen angekündigt, dass es heute tatsächlich um eine Vielzahl von Themen gehen wird.
Ja, ist übrigens auch gar kein so krasser Cut, wenn ich das direkt mal da einfügen darf, weil verschiedene Formen von dieser Sicherheit gibt. Und eine ist natürlich auch die Sicherheit von Informationen auf solchen Plattformen. Wie verlässlich ist das, was da steht? Was müssen die dafür tun? Was müssen sie auch nicht dafür tun? Man kann auch nicht von Unternehmen, glaube ich, oder von Infrastrukturanbietern alles verlangen und alles im Vorhinein. Es gibt Unternehmen, können auch sagen, wir stellen eine Infrastruktur für viele Menschen zur Verfügung. Aber so, wie soll ich sagen, ich will jetzt so wie die Deutsche Bahn auch nicht jeden Passanten vorher screenen kann oder sollte, ob er möglicherweise ein Verbrecher ist oder was er genau im Zug sagt, wird es auch eine Internetplattform, eine digitale, nicht für jeden so vollends tun können, dass nie dort eben Kriminelles passiert, weil die einfach dazu sind die Kundenmassen einfach viel zu groß. Aber das ist sozusagen eine Form natürlich auch von Cybersicherheit. Da ist man nicht gehackt in dem Sinne, aber das ist natürlich auch eine Frage, wie sicher ist der Umgang auf den Plattformen jetzt und wie sicher wird er auch sein, wenn eben sich das in virtuelle, ausgefeiltere Räume entwickelt natürlich.
Genau, und mehr tun können schon sehr viele. Wir hatten ja in unserem Podcast vor allen Dingen auch den Schwerpunkt auch auf die Rückständigkeit vieler mittelständischer Unternehmen gelegt, die Gefahren eben immer noch unterschätzen und sich im Zweifel dann halt auch Daten stehlen oder erpressen lassen, viel Geld bezahlen, was oft im Verborgenen bleibt. Ein Punkt, den wir uns in unserem Podcast ausgespart haben zu Log4j war, das ist sich natürlich, also nicht ganz ausgespart, aber ohne dass mich jetzt jemand angerufen hätte und gesagt hätte, das hätte da auch noch stärker besprechen müssen. Es ist natürlich eine Open-Source-Software gewesen, die da betroffen ist. Da dachte ich mir so im Nachhinein, naja, 2-3 Worte mehr darüber, welchen Nutzen Open-Source trotzdem stiftet, hätte man vielleicht noch verlieren können. Das sei hiermit auch nachgeholt. Man müsste vielleicht auch festhalten, dass Open Source jetzt nicht per se deshalb als Open Source es unsicherer ist. Es wird natürlich ja auch eben durch die Entwickler-Community permanent gehärtet und so, aber es zeigt halt auch ganz schön, aus wie vielen verschiedenen Komponenten inzwischen solche Sachen zusammengebaut werden, und das Ganze wird halt dadurch auch für Angreifer immer interessanter. Ja.
Ja.
Homogen ist es halt natürlich, es ist eben kein, so ein Programm ist halt nicht aus einem Guss, wenn man
selbst wenn es das wäre, dann.
Ja, eben.
Also, das ist auch nicht gesagt. Also, das ist sozusagen, ich glaube, was sozusagen ich zumindest auch mitgenommen habe aus diesem Jahr, ist, es ist einfach es ist, wie der Marketing spricht, ein Riesenthema.
Ja.
Und, aber in der Dimension, glaube ich, vielfach immer noch unterschätzt, weil es eben mittlerweile um viel größere Summen geht.
Ja, Crime as a Service gibt es im Netz, man kann das einfach bestellen, so ein Angriff auf einen Wettbewerber oder wie auch immer. Die Leute nisten sich zum Teil über Monate in den Netzen ein, auf den unterschiedlichsten Wegen, und genau, also der menschliche Faktor ist natürlich immer noch viel gefährlicher als jede Softwarelücke, die vielleicht da irgendwie rein programmiert ist.
Ja, und das ist natürlich auch zum Teil, also einmal, es geht um größere Werte, es geht darum, dass viel, viel mehr Unternehmensleben digital stattfindet, schlicht und einfach. Also da ist nicht nur in Summe mehr zu holen, sondern das sind auch heiklere Inhalte natürlich zu holen, weil die natürlich auch immer mehr da sind, weil auch die ganzen Produkte viel, viel computergestützter natürlich gemacht werden heute als vor 30 oder 40 Jahren. Und es ist ein Spiegel auch der ganz offensichtlich viel raueren auch politischen Umgebung auf der Welt? Denn das ist ja, was da eben halt mit reinspielt. Viele Angriffe, die da stattfinden, finden aus anderen Ländern statt, von Akteuren in anderen Ländern, die uns nicht immer freundlich oder auch manchmal bestenfalls neutral gegenüberstehen, wo es auch keine ausgeklügelte Ermittlungszusammenarbeit so gibt, wie es zumindest einigermaßen in der Europäischen Union so ist, oder Abkommen, die wir auch irgendwie mit den Amerikanern haben, und wo du eben auch wo eben Angreifer in Ländern stattfinden, die auch dann wissen, naja gut, wenn wir was machen, wir werden sowieso nicht von deutschen Ermittlern erwischt oder so, oder von französischen. Und unser Regime irgendwie im Zweifel wird auch noch ein bisschen uns helfen und uns decken oder so. Und das ist eben was diese Form von Kriminalität auch von der analogen Kriminalität halt auch einfach ganz, ganz krass unterscheidet, wo der Verbrecher ja im Kern schon vor Ort sein muss, um das Verbrechen zu begehen.
Ja. Hast du eigentlich das Gefühl, dass du selbst ausreichend dich um die Cybersicherheit deiner technischen Systeme kümmerst? Ganz ehrlich?
Nein, ich möchte jetzt natürlich auch niemanden aufrufen, das, weiß ich, irgendwie so probieren. Das, aber ich, wie soll ich sagen, ich halte mich trotz allem...
Ich halte dich ja nicht nach deiner IP-Adresse daheim.
Nein, ich weiß, ich halte... ich glaube einerseits... Schon, wenn es um Sachen geht, die aber das, glaube ich, wirklich eigentlich gar kein Thema mehr sein sollte, welche Passwörter man wählt für einmal natürlich verschiedene Passwörter für verschiedene Dienste und auch bitte nicht, 1, 2, 3, 4 oder den eigenen Vornamen oder irgendwie solchen Quatsch als Passwort nehmen. Das ist ja fast aber trivial. Ich habe mittlerweile sowieso gang und gäbe. Und dann natürlich auch schon bewusst einfach überlegen, was ich halt mache. Auch natürlich nicht blind einfach alle Mails und so weiter öffnen. Dabei halt immer natürlich nachdenken, auch was man sich auf Rechner hochlädt und von wo. Und dann ist es aber so, dass ich für mich schon nach wie vor auch in Anspruch nehme, unwichtig genug zu sein, ich würde auch ein bisschen fast an dem Verstand von jemandem zweifeln, der mich für ein interessantes Ziel halten sollte, muss man so
sagen. Also worum es natürlich bei meiner Frage ging, in die ich mich gerne einbeziehe, ist ein Pass pro Toto für jeden Privatmann. Ne? Also hat man inzwischen wirklich die Bequemlichkeit aufgegeben, ganz oft an unterschiedlichen Stellen dasselbe Passwort zu benutzen. Ist eine vernünftige Firewall installiert? Installiert man alle Updates auf seinem System regelmäßig? Sind die Sinne geschärft genug, nicht auf Phishing-Mails reinzufallen? All das ist es schon wert, sich immer wieder auch mal zu fragen und im Zweifel nachzuschärfen. Also.
Ja, aber das ist, ich meine, also das ist klar und für jeden individuell, aber wenn du, also dieses Jahr, wenn wir SolarWinds dazu nehmen und noch ein paar andere Angriffe, die es auch gegeben hat, über die wir ja auch berichtet haben, für dieses, die nicht die Einzelleute, aber vor allen Dingen Unternehmen und auch der Staat muss mehr tun. Da muss viel, viel schlagkräftiger werden. Da muss eine richtige, da muss langsam, also in Richtung vergleichbar mit dem, was an Polizei oder Ermittlung da ist oder Schutz, wenn es um analoge Verbrechen geht, sowas muss, wir müssen digital aufgerüstet genug sein, um uns da wehren zu können. Gegen staatliche, halbstaatliche, private, kriminelle Akteure, das ist, das geht mir jetzt auch sogar, ehrlich gesagt, sogar so ein bisschen unter, auch nach vorne geguckt, auch ins nächste, übernächste Jahr und so weiter. Ich meine, wir reden sehr viel zum Beispiel auch zu Recht, über das Thema Klimawandel, Klimaschutz. Was kann man da machen, um irgendwelche Prozesse, die kaum umkehrbar sind oder einhegbar sind, vielleicht noch so in den Griff zu kriegen, dass es nicht zu schlimm wird. Und natürlich ist es ein Riesenkraftakt und es braucht viel Geld und man muss die ganze Welt einbeziehen und so weiter. Also müssen wir gar nicht drüber diskutieren, auch nicht über die wissenschaftliche Rechtfertigung dafür. Aber es ist nicht das einzige große Herausforderung und einzige große Problem. Und das, was wir bisher noch nicht erlebt haben, ist mal ein, trotz vieler schlimmer Hackerangriffe, wo es auch zu oft um viel Geld ging, ist mal wirklich einer, der wirklich in dem Industrieland mal große Teile demoliert und lahmlegt. Und das ist eine Gefahr, die ich jetzt für die nächsten Jahre, also neulich sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat sogar der Chef der amerikanischen Zentralbank mal sowas, so einen warnenden Satz da losgelassen. Eine der letzten Ecken, aus der ich das ehrlich gesagt erwartet hätte. Da sensibel genug sein, ich glaube, das ist zentral mit Blick auch auf die nächsten Jahre.
Stimmt, das ist bis jetzt nur in Romanen passiert, ne? So ein Komplettausfall von Stromversorgern oder so, spannende Bücher zum Teil wohl war.
Ja, spannend. Und gut, dann gibt es natürlich noch so, aber das sind dann auch zwischen Ländern, und das geht ja nicht um private Akteure, gibt es natürlich auch dann nachzusehen in der, die genaue Quelle, ich kann dir auf Nachfrage nachreichen, aber natürlich auch so eine Frage jetzt, Russland und die Ukraine geht da ein Krieg jetzt los oder nicht, aber dann so die Frage, das ukrainische Stromnetz in großen Teilen natürlich schon älter und zu Sowjetzeiten auch mit sowjetischem Material aufgebaut und immer wieder dann auch aus Russland geupdatet und so weiter. Also das ist natürlich auch theoretisch wahrscheinlich angreifbar da auf dem Weg. Wäre aber natürlich dann ein staatlicher gegen einen staatlichen Akteur, aber das nur mal, um auch so eine Dimension da zu sagen. Und es ist eben ein Spiegel dann, also was vielleicht droht, ist ein Spiegel in eben dem, wie die Verhältnisse auf der Welt sind, die sich ja auch gewandelt haben einfach.
Der Roman, an den ich eben dachte, ist auch schon ein bisschen älter, aber immer noch lesenswert. Blackout von Mark Ellsberg.
Ja.
Da geht es um die Stromnetze.
Also das ist, glaube ich, und das ist nach vorne gerichtet, dann wird sich auch die Regierung, die neue, jetzt damit befassen müssen. Das BSI, wie gut ist das personell ausgestattet?
Das ist ja schon deutlich aufgestockt worden.
Ja, genau. Zu Recht, aber die Frage ist ja trotzdem, wie gut ist es, haben wir genug, aber ja.
Als wir über Volkswagen sprachen, ging es zwar sehr stark um den Vorstandsvorsitzenden, aber wir touchierten an der Stelle und aber auch schon in Podcasts davor auch diese Frage des Halbleitermangels, der die Industrie voll getroffen hat und unter anderem daran schuld ist, dass in Wolfsburg so wenig Autos in diesem Jahr in der Fabrik von Volkswagen produziert werden wie seit den späten 50er Jahren nicht mehr, was wirklich unglaublich ist. Dieser Halbleitermangel bleibt uns, das blickt nach hinten und nach vorne, im nächsten Jahr auf jeden Fall noch erhalten, nach all dem, was ich lese, korrekt?
Ja, wenn ich wetten müsste, würde ich auch klar ja sagen. Sagen auch nahezu alle Fachleute, geht man auch in den Unternehmen davon aus. Und wenn ich die Tonalität, wenn ich das richtig deute, ist auch eher so, man hofft dann, dass es irgendwann nächstes Jahr besser wird, aber die klangen auch alle fürs nächste Jahr schon optimistischer und haben jetzt ja auch schon ein paar Mal den Zeitpunkt, ab dem es wieder normal wird, auch nach hinten verschoben. Also da ist kein Ende oder keine große Entspannung zumindest in Sicht, aus zwei Gründen. Einmal, weil die bisher bestehenden Kapazitäten offensichtlich alle unglaublich ausgelastet sind und unglaublich stark. Ich meine, wir haben da auch Gründe diskutiert, die Pandemie, die dazu geführt hat, dass wir mehr Heim-Alltagselektronik nochmal besorgt haben, damit noch mehr Leute ins Homeoffice wechseln konnten oder also arbeitende Leute ins Homeoffice oder Schüler eben von zu Hause dann digital am Unterricht über ein Gerät teilnehmen konnten. Für sowas alles braucht man natürlich auch Chips und so weiter. Dann stecken Chips in immer mehr Haushalts- und anderen Geräten auch immer mehr Chips pro Auto drin, also so bestehenden Geräten. Und dann ist ja auch nach vorne, dann auch wieder politischer Grund, behaken sich ja auch Länder und es ist zum Teil schwieriger, auch Lieferant zu sein. Also Amerika und China versuchen ja dann auch, vor allem die Amerikaner haben bestimmte Sanktionen gegen chinesische Technologieunternehmen da in Kraft gesetzt, dass die schwerer an Chips kommen. Und Chips-ähnliche Inhalte. Und dann natürlich nach vorne gerichtet, die Entwicklung geht ja rasend schnell weiter. Du brauchst die noch bessere Chips. Da gibt es verschiedene Stränge, kriegt man bestehende Strukturen, kriegt man sozusagen das noch kleiner hin, alles. Und dann die zweite Frage, ist es gut oder wie viel kann man erreichen, wenn man nicht zwingend kleiner wird, aber wenn man die Struktur ändert, das ist dann so ein Stichwort neuromorphe Chips, also die schon anders geschaltet sind, wo schon, ich formuliere es mal ein bisschen flapsig und hoffe, dass es nicht zu ungenau oder falsch wird. Jetzt aber, wo die KI, die wir heute vor allen Dingen als Software eben programmieren, dass die eben schon in der Hardware mehr drin ist und dann Chips haben, die genau diese Rechenvorgänge, die man für moderne KI-Systeme braucht, eben schon schneller durchgeführt werden können. Und wenn man dann das aber herstellen möchte, braucht man vielleicht auch andere Fabriken, andere Teile. Und eine Chipfabrik zu bauen, dauert erstens lange, kostet zweitens Milliarden, also zum Teil mehr als ein Atomkraftwerk. Und das ist also alles, es sind alles Gründe, die dafür sprechen, dass das einfach keine schnelle Entspannung da in Sicht sein kann eigentlich. Gegeben die Nachfrage nach Chips in den bestimmten Segmenten bleibt eben weiterhin so hoch und bricht nicht aus irgendwelchen Gründen einfach mal ein, ja.
Man sollte allerdings vielleicht auch seine Zulieferer besser behandeln. Den Punkt muss man schon auch nochmal deutlich unterstreichen.
Ja, das haben wir natürlich ja auch besprochen, dass natürlich auch sich Unternehmen verschätzt haben, die gedacht haben, durch die Pandemie, dass sie weniger verkaufen, dann haben sie weniger bestellt. Und na klar, Fehlkalkulationen, die gibt es auch, die kommen auch immer wieder vor. Aber ich glaube, dass da auch strukturell einfach ein... Und es kommt natürlich auch dazu, dass jedes entwickelte Land oder entwickelte Region natürlich auch mittlerweile... vielleicht auch stärker als vor 10 Jahren, das als zentrale Schlüsseltechnologie identifiziert hat und weiß, wenn wir da nichts selbst können, ist es für dieses Jahrhundert auch nicht so gut.
Ja, mal sehen, vielleicht kommt ja auch diese riesige Chipfabrik von Intel, die nach Europa kommen soll, die Entscheidung in einer absehbaren Zeit, wo die wohl steht, auch darüber haben wir ja länger gesprochen in diesem Jahr und das wäre ja wirklich entscheidend, dass da die Nachricht mal kommt. Wird auch spannend zu hören sein, wie viel Subventionen die Europäische Union da reinsteckt. Das behalten wir auf jeden Fall im Auge. Andere haben zumindest für kurze Zeit die irdischen Gefilde mit all diesen ganzen Sorgen um Halbleiter, Lieferschwierigkeiten, Cybersicherheit oder auch Corona hinter sich gelassen und sind in das Weltall geflogen mit einer unterschiedlichen Technik, aber eben doch in beiden Fällen erfolgreich. Der früher dran war, Richard Branson, hat hinten raus jetzt allerdings dann doch ein paar mehr technische Probleme. Der etwas später es geschafft hat, Jeff Bezos von früher, ja, immer noch Amazon, aber eben nicht mehr Vorstandsvorsitzender.
Auch dieses Jahr ist, übrigens, ne? Übergabe.
Genau, ja, auch das, wichtiger Punkt. Noch eine Plattform, die wertvoller ist als Meta, Facebook übrigens. Die waren im Weltall. Und wie gesagt, Bezos dann auch mit William Shatner, also die waren dann nicht gemeinsam.
Ist aber schon cool, ne? William Shatner, also mit 90, über 90, da
hochzufliegen. Der Weltraum, unendliche Weiten, ja. Wir schreiben das Jahr 2021.
Ja, ist übrigens der erste Raumschiff Enterprise Captain, der auch wirklich im All war.
Ja, wenn dann er.
Wenn dann er und auch interessant, also zumindest, also entweder er hat natürlich offenbar eine ziemlich gute Konstitution einfach, aber anscheinend sind diese Flüge auch, das war für mich auch noch so ein Randlearning, mittlerweile auch so, man muss offensichtlich auch nicht mehr wie früher die Astronauten da super harte Trainingszyklen durchstehen und eine absolute Top-Kondition haben, um das auch nur andenken zu können im Entferntesten, sondern man kann es auch als Weltraumkapitän im Ruhestand, da kann man es auch offenbar machen.
Stabiler Kreislauf scheint schon zu reichen, in der Tat, weil eine Wahnsinnskondition kannst du in dem Alter ja eigentlich per Definition nicht mehr haben. Also so sieht er jedenfalls nicht aus. Ja, ist schon beeindruckend, ja, so schlappes Wort irgendwie, aber es ist es ja schon. Man fragt sich halt nach wie vor so ein bisschen, und warum? Also,
weil es geht, Carsten.
Ja.
Weil es geht, weil sie es können.
Ach ja.
Ich glaube natürlich, das ist aber auch wieder, das fragt man sich natürlich zu Recht, warum. Der ist natürlich schon so ein bisschen, warum sollen wir das machen? Aber man hätte viel, also man hätte natürlich früher auch in der Geschichte schon fragen können, warum haben irgendwann mal die Europäer Europa verlassen mit dem Schiff, um zu gucken, ob sie noch andersrum um die Welt fahren können. Hätten ja auch hier bleiben können. Klar, hätten sie natürlich auch machen können, wären wahrscheinlich auch trotzdem zufrieden gewesen. Ein bisschen gehört zu uns Menschen schon auch, glaube ich, dazu, dass wir uns mit Grenzen auf Dauer nicht einfach zufrieden geben. Also zumindest nicht alle Menschen. Das ist dann schon gucken, okay, wie kommen wir denn da doch noch ein Stück weiter? Und was ist denn eigentlich da, wenn wir da mal sind? Und wie geht's denn da weiter? Und den Antrieb, das scheint ja mir ziemlich so, das haben solche Leute eben, Jeff Bezos, Richard Branson, Elon Musk, die das offenbar auch austesten wollen und auf dem Weg, auf den die sich dann machen, und es ist auch in der Geschichte schon so, die Entdecker, die, da ist auch oft Sachen, sind oft Sachen abgefallen, die dann auch doch anderen Menschen was gebracht haben, die es inspirierend fanden, die, also völlig sinnlos sind diese ganzen auch historischen Entdeckungsreisen schon nicht gewesen. Und jetzt geht man ins All. Ich gebe zu, wir sind ja noch nicht extrem weit gekommen. Wir sind halt im Orbit unserer Erde jetzt da gewesen. Und ja, wir sind auch auf dem Mond schon mal gelandet und wollen da auch mal wieder landen. Auf dem Mars, wo Musk ja hin möchte, waren wir jetzt noch nicht. Und es gibt auch noch kein Datum dafür. Aber da würde ich ja zumindest wetten, dass wir beide das locker noch erleben, dass der erste Mensch auf dem Mars gelandet sein wird.
Und zumindest dann, so Gott will.
Ja, ja, da kannst du schon auch du sicher davon ausgehen, Carsten. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Sachen, die man natürlich auch einfach weiß. Und ich will es jetzt auch hier nicht wieder auf ganz schnöde Kommerzialisierung runterbrechen, aber man weiß natürlich, dass auch da schon im All diverse Rohstoffe einfach sind.
Auch in ja, gar nicht stimmt. So kleinem also das Umfang. Ist, darüber und hatten wir in der Folge und das herzliche Einladung, das auch gerne, was wir besprechen, dann auch nochmal nachzuhören. Auch dazu dient es natürlich vielleicht so als Inspiration für die Zeit zwischen den Jahren, da auch nochmal die eine oder andere Folge für sich zu entdecken. Bei Jeff Bezos stehen ja ganz konkrete Überlegungen dahinter auch tatsächlich Bergbau im All zu betreiben. Angeleitet ist es auch alles immer von Science-Fiction-Visionen, wo
hat er natürlich alles gelesen, auch die ganzen sehr wichtigen Autoren, die kann ich natürlich auch alle nur dazu raten, das auch auf jeden Fall mal alles da zu lesen, weil das ist schon zum Teil entscheidend, ne? Und dann merkt man natürlich bei ihm auch, ne, ist er auch einfach halt auch da Logistiker geblieben. Erstmal muss die Infrastruktur hin.
Man kommt aus seiner Haut nicht raus.
Ja, der muss erstmal auch weiter ins All. Erstmal braucht man praktisch Infrastruktur auf dem Mond. Ja, ob es ein Versandzentrum wird, werden wir dann sehen, aber.
If you build it, they will come. Field of Dreams. If you build it, they will come. Erstmal bauen und dann gucken.
Bauen und dann, so. Und dann ist was da und aber das, ja, das, ich meine, die Raumfahrt wird eine neue, und es sind ja auch für die nächsten Jahre Missionen angekündigt, ganz verschiedene, auch welche, die dann zum Mond zurückführen sollen. Die Chinesen bauen eine große Raumstation. Also da wird mehr passieren und natürlich auch da, dass auch bei allem auch, was wir auch gerade dann immer auch mal halt mit dem Augenzwinkern gesagt haben, auch das hat natürlich eine zivile Seite, also es wird wahrscheinlich auch touristische Angebote geben, dass ich eben dann von Bezos und Branson und Musk eben Leute einfach Tickets kaufen können. Und dann wird es halt Raumflüge geben, die verkaufen werden. Das wird schon so kommen. Aber es hat auch natürlich auch das eine militärische Seite. Da ist einfach heute mehr los. Über Satelliten und wird Kommunikation vielfach ermöglicht und kann man darauf Einfluss nehmen und die Erde scannen und so weiter. Und das ist natürlich auch militärisch nicht uninteressant. Und auch deswegen ist es für diese Länder wichtig, da am Ball zu bleiben. Allein schon, dass nicht jemand anderes plötzlich da überlegen ist. Uneinholbar überlegen.
Ja, und gut, dieser Forscherdrang, dieses Aufbrechen zu neuen Horizonten, da ist natürlich viel Wahres dran. Gäbe es das nicht, wäre die Welt um vieles ärmer. Das muss man eben einfach auch mal anerkennen. Abgesehen davon, dass man an der Stelle ja immer gerne erzählen kann, was dein Freund Professor Schmidhuber, der KI-Experte, ja auch sowieso prognostiziert, ist, dass die künstliche Intelligenz irgendwann ohnehin die Erde verlassen wird. Über künstliche Intelligenz haben wir übrigens auch viel geredet, natürlich in diesem zu Ende gehenden Digitech-Podcast. Ja, das begleitet uns ja fast von der ersten Folge an. Und Das ist ja ganz gewiss ein Thema, das noch weit, weit in die Zukunft reicht. Genauso wie alles rund ums Quantencomputing, wo man auch sehr viel irdischer mal abwarten kann, wie sich das auf die Klimaforschung, das Gesundheitswesen, Medizinforschung, auch Logistik, Bankenversicherung und so weiter auswirkt, weil auch da wird man früher oder später ja Anwendungen auf jeden Fall finden. Ja, das ist
ja, wie soll ich sagen, für beides gilt, wie sagt man im Fußball, diesen Satz, Geld schießt Tore, wenn der nicht nur im Fußball gilt, sondern auch in der Technologie, dann ist es sehr wahrscheinlich, was du sagst, weil schlicht und einfach da unglaublich viel Geld gerade reinfließt in beide Bereiche. Und ja, alleine von dem her ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich gestiegen, dass da noch substanziellere Ergebnisse kommen.
Ja, und wo das Geld ist, das sieht man halt eben sehr schön daran, wenn man sich die Börsenwerte anguckt, die wir ja hier hin und wieder auch schon mal angesprochen haben. Da verweise ich gerne auch, mache so ein bisschen Cross-Werbung, ist auch ein kleiner Dank an Holger Schmidt, der uns mit seinem Künstliche Intelligenz-Podcast ja auch in der tiefen Bohrung bereichert, zusammen mit Professor Buxmann aus Darmstadt. Und der Holger hat neulich in so einem Newsletter mal ausgewertet, wie sich eigentlich die Plattformökonomie, also die Amazons, Facebooks, Alphabets und Apples und so weiter dieser Welt so entwickelt haben. Und da ist eine ganz interessante Verschiebung festzustellen. China ist deutlich abgestürzt. Europa kommt überhaupt nicht voran. Ein klarer Gewinner ist Amerika. Fast 80% der globalen Plattformökonomie kommen inzwischen von da und eben nicht nur die großen Bekannten, die ich gerade genannt habe, sondern auch viele, viele aus der zweiten Reihe. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Übrigens noch ein Hinweis, der digitale Niedergang an der Börse Europas begann tatsächlich im Jahr der Markteinführung des iPhones. Seitdem geht es an dieser Stelle nur noch bergab. Das müssen wir unbedingt mal stoppen.
Das ist jetzt, was du sagtest, Börsenwerte, daran gemessen, wer
hier ja, gewonnen, genau, aber das ist auch, genau, aber ich stelle das halt auch in den Kontext des Geld schießt Tore-Zitats von dir.
Ja, ja.
Da wird halt auch unglaublich Geld verdient und das steht dann halt eben wieder für neue Investitionen in Dinge zur Verfügung, wie das Metaversum, aber auch wie in Quantencomputer und künstliche Intelligenz und. Und das verstärkt sich halt selbst, ja. Und ganz interessant, also Amerika hat ja wirklich ganz viele Probleme, keine Frage. Aber China ist da in diesem Jahr eben auch deutlich, deutlich zurückgefallen.
Ja, wobei ich da sozusagen, wenn du die Börsenwerte, deswegen habe ich nachgefragt, nimmst, ich würde die nur mit sehr großer Vorsicht zu einem, also es ist gut für die Amerikaner, dass sie sozusagen jetzt diese Börsenwerte haben, für die Eigentümer und auch für die Möglichkeiten, Geld zu mobilisieren. Das ist ja klar. In China ist es natürlich nicht ein Ausweis technischer Schwäche sozusagen dieser Unternehmen, weil sie jetzt irgendwie deutlich schlechtere Apps oder schlechtere KIs und so weiter hätten. Das ist der, glaube ich, eher das Gegenteil der Fall, sondern weil einfach der Staat sich in diesem Jahr ganz anders dort reingemischt und eingemischt hat, ja, um in Alibaba, Jack Ma, das sind so die, vielleicht das bemerkenswerteste Beispiel, Ant Financial. Es ist einfach so, dass in China der Staat viel stärker versucht, wie soll ich sagen,
zu regulieren.
Es ist halt, und die Kontrolle zum Teil auch zurückzukriegen, ja, oder in so Bereichen, die in Amerika eben noch unentschiedener sind. Auch in Amerika überlegen natürlich mittlerweile Kongress und auch beide Parteien, was können wir, wie viel Dollar, wie viel Konkurrenz zum Dollar wollen wir hier zulassen oder können wir hier zulassen? Wie viel Einfluss brauchen wir auf Unternehmen, um auch mal unsere Strafverfolgungsbehörden, was weiß ich, oder wie mächtig sollen die sein? Gibt es natürlich auch in China, ist man da viel rabiater vorgegangen und hat auch schon viel umfangreicher da Fakten geschaffen. Also das ist, und das spiegelt sich natürlich in den Börsenkursen wieder, deswegen das nur als ein Einschub, das ist jetzt kein, deswegen ist, also es gibt in China Gründe dafür, warum sich der Börsenwert schlechter entwickelt hat, was aber nicht zwingend heißt, also ich sage das nur deswegen, damit sich auch niemand in einer falschen oder in einer überalten Sicherheit wiegt oder sowas, dass die technologisch schlechter geworden wären.
Ja, nein, so meinte ich es auch nicht, aber ne, es knüpfte wirklich nur an Geltschis Tore. Und klar, also dieser Impuls fehlt. Und bevor jetzt Kritik kommt, ja, ich weiß, das ist in China natürlich schon lange keine reine Planwirtschaft mehr, sondern etwas, was die Chinesen sozialistische Marktwirtschaft nennen. Und aber darum soll es hier in dem Podcast natürlich nicht gehen. Wir können uns darauf einigen, dass der Staat da ganz anders eingreift, als es hier in Deutschland auch nur annähernd vorstellbar wäre. Ja, soweit, so gut. Lieber Alex, wenn du jetzt wirklich ganz spontan aus dem Bauch raus etwas nennen müsstest, was dich 2022 ganz besonders interessieren wird, auf das du besonderes Augenmerk legen wirst, wo du vielleicht eine Überraschung erwartest. Also irgendetwas, wo du schon jetzt im Wortsinn gespannt bist, rund um unseren Themenkreis. Fiele dir da etwas ein?
Zwei Sachen. Eine, ein richtig schlimmer Cyberangriff.
Also eben das, wo viel mehr noch passiert, als nur, wenn man so will, ein lahmgelegtes Unternehmen.
Ja, ich weiß, es ist keine tolle Aussicht oder rosige Botschaft, aber das wäre was, wo ich nächstes Jahr auch aufgrund des ganzen Umfelds, das glaube ich, dass da sehr viel passieren kann. Und das, ja, und das Zweite ist, ist dann aus dem KI-Bereich ein Thema, das wäre tatsächlich eine, also finde ich zumindest eine, gibt es auch geteilte Meinung, aber ich finde es zumindest eine, finde es eine positive Überraschung. Man hat in diesem Jahr interessante Erfolge erzielt mit, die heißen so als Überbegriff so Transformer-Netzwerke, ja, die, also man hat in Amerika und in China zum Beispiel auch, fängt man an und hat einfach nochmal viel größere KI-neuronalen Netze gebaut, als man das bisher gemacht hat, mit noch viel mehr Daten. Und man hat die ganze Zeit, da gibt es ja so verschiedene Stränge und Ideen, und die einen sagen ja immer sozusagen, das ist eigentlich keine reine Materialschaft, also immer mehr Daten, immer mehr Netze und so weiter. Alleine kann es jetzt nicht sein, wir Menschen lernen ja auch anders, und man braucht auch noch andere Elemente, wir brauchen auch noch ganz andere Lernalgorithmen und müssen ganz anders nochmal auch verstehen, wie wir Menschen eigentlich Dinge lernen und Dinge begreifen. Das ist auch so, aber gleichwohl haben die, die eben solche Riesennetze gebaut haben, da auch interessante Erfolge erzielt und sind da auch dran. Da wäre ich zumindest auch, also da bin ich sehr gespannt, was nächstes und übernächstes Jahr da passiert, denn wenn die nochmal um ein Vielfaches größer werden, was sie dann schon können und was die vielleicht auch an Transfer wissen können, wie viele Sachen die gleichzeitig lernen und dann auch nicht nur Text, sondern auch Bilder vielleicht dann, das ist ja bisher auch oft auf eine Sensorik beschränkt. Programme sind entweder nur gut mit geschriebener Sprache umzugehen oder halt nicht, aber dass sie halt auch mit Bildern und Texten gleichzeitig arbeiten können, da glaube ich, also da bin ich sehr gespannt, was da dann geht. Es ist immer noch natürlich himmelweit von dem, was wir da irgendwie allgemeine künstliche Intelligenz nennen, entfernt, aber es ist auch schon mehr als ein hochspezialisiertes Computerprogramm dann, was einfach nur viel besser Schach spielt, als der beste Mensch Schach spielt oder so. Und da bin ich selbst zumindest sehr gespannt drauf, was nächstes Jahr da passiert. Und du?
Ich fände es schön und bin darauf auch gespannt, mehr darüber zu lernen, wie Unternehmen das schaffen, Nachhaltigkeit und digitale Transformation zu verbinden. Weil dieses Thema Klimaschutz, das wird uns ja über Corona hinaus, dass das jetzt fast so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hat, auf jeden Fall erhalten bleiben. Und wir reden auch immer wieder darüber, dass Digitalisierung, na, Stromverbrauch der Rechenzentren hin oder her, dabei ja auch wirklich helfen kann, da Dinge zu erreichen, wie diese Transformation hin zu einem nachhaltigeren Wirtschaften von der Digitalisierung befördert werden kann. Da bin ich auf die neuen Entwicklungen gespannt, von denen hoffentlich im nächsten Jahr mehr sichtbar werden. Weil vorstellen kann man sich da einiges. Drüber geredet haben wir noch nicht sehr viel. Und ja, das wäre meine Erwartung an 2022. Neben vielen anderen Dingen, aber es ging ja jetzt um die technischen Fragen. Schön wäre, wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit nicht mehr Corona-Weihnachten feiern müssten. Das schauen wir dann mal.
Ich glaube, das hoffen viele. Auf jeden Fall können wir allen sagen, du hast auch schon gesagt, so Gott will, aber da habe ich sehr großes Vertrauen drauf, dass auch nächstes Jahr um diese Zeit es einen Digitech-Podcast zu hören geben wird.
Ja, das würde ich auch sagen, das ist gewiss. Was man übrigens den Hörerinnen und Hörern auch sagen kann, ist, wir werden im nächsten Jahr ganz bestimmt hin und wieder mal unser Moderatorenteam etwas erweitern, um unseren FAZ.net Redaktionsleiter Kai-Tore Philipsen, das haben wir schon besprochen, der hüpft hin und wieder mal mit an Bord, mal gucken, wann es das erste Mal ist, aber das machen wir mit dem Kai dann mal zusammen, der bereichert das hier auch sehr und ja, auf all das, was da kommt an Positivem, hoffentlich im Jahr 2022, hoffen wir und freuen wir uns mit Ihnen gemeinsam. Danke für die Treue, auch jetzt zwischen den Jahren und darüber hinaus. Vielen Dank für Lob und Kritik, ausdrücklich für beides, für die Nutzung unserer FAZ Digitech App, in der Sie alle Podcasts finden und alle Themen, die wir aktuell für berichtenswert halten, in unserem laufenden journalistischen Programm aus Text und Bild. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Auf Wiederhören.
Ciao.
Tschüss.